Yes. Oh yeah.
Es ist der Sound der Stadt. Es sind Böhmermann und Schulz.
Bullshit.
Ah, komm, ich mach mal runter.
Das klingt wie so ein GTA 5 Radiosender. Weißt du, das ist der Sound der Stadt.
Es ist der Sound der Stadt. Es ist die tierische Podcast-Show mit euren Lieblingstierfreunden, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ist Sonntag.
Herzlich willkommen. Es ist der 15. Oktober. Wir sind immer noch getrennt voneinander. Ja. Ich befinde mich immer noch im Bett. Ich sehe aus wie Anna Maria inzwischen. Je länger man sich im Bett aufhält als Mensch, desto eher zermorpht man zu so einer Anna Maria-artigen Person. Und das ist auch der Grund übrigens, wenn man mal diese Videobilder hier anguckt, die wir da von uns beiden, wir sehen uns immer per Videocall. Und das ist der Grund, weil wir so aussehen, möchte ich nicht, dass von uns eines Tages so Videopodcast-Schnipsel bei Instagram in der Gegend rumschwirren. Weißt du, wie es zurzeit so trendy ist?
Ja.
Dass alle nehmen ihre Podcasts mit Kamera auf, weil sie denken, das verleiht ihren Worten zusätzliches Gewicht. Bei uns sowieso hoffnungslos und vor allem sind wir oft an Situationen, wo man das absolut nicht filmen kann.
Und unsere teigen Gesichter will nicht jeder sehen, Jan, wirklich. Nee.
Wir haben aber beide heute schöne weiße Oberteile an. Es sind die Ibiza-Wochen bei Fest und Flauschig. Es ist Mitte Oktober, aber ihr seht immer noch ihr hört immer noch quasi zwei Podcaster, die sich fühlen, als wären sie Sven Veth und Paul van Dijk auf Ibiza bei einem DJ-Set. Es ist der Sommer so ein bisschen in unseren Klamotten. Also die weiße T-Shirts, wirkt immer sommerlich irgendwie.
Wir sind zwei alternde Rockstars, die noch nicht gemerkt haben, dass die gute Zeit langsam vorbei ist, aber immer noch den Spirit fahren. Ja. Kann man sagen. Also jedenfalls hier in unserem Podcast. Dazu muss ich aber gleich mal sagen, eine Sache, die ich ja wirklich liebe, wo du es gerade mit den Videos sagst, mit diesen ganzen Videoaufnahmen, diese Reaction-Videos, die du in deiner Sendung immer machst, das ist so mit meine Lieblingsrubrik bei deiner Sendung und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Reaction-Nummer wirklich Überhand genommen hat. Jemand, der glaube ich zur Speerspitze der seriösen YouTuber gehört, fängt jetzt auch damit an und zwar dein guter Freund Gronkh, den du dich damals anvertraut hast, als die Erdogan-Nummer war, wo du auf so ein Schloss gefahren bist. Erinnerst du dich noch?
Muss man ganz kurz erklären, also es gibt ein Online-Format, wo ich quasi auf Videos reagiere und das ist wirklich, wird so hergestellt, dass ich erst so in dem Moment, wo ich ins Studio reingehe, erfahre, worum es eigentlich geht und da wird im Grunde genommen gelästert. Eigentlich ist es quasi Podcast mit mir selber über Lästermaterial aus irgendwelchen Mediatheken, wo ich dann drüber herziehen muss.
Aber selbst Rezo und wie sie alle heißen, der ja auch jemand ist, der wirklich mit politischen Inhalten glänzt und so, macht so, ich finde seinen Kanal, der ist glaube ich Blauer Schlumpf oder so, das finde ich einen ziemlich guten Namen irgendwie, aber der macht auch so Reaction-Videos, das gehört dazu, damit du relevant bleibst und dann gibt's so Crossover, dann macht Montana Black mit Roos oder umgekehrt oder so und dann macht der noch ein Reaction-Video auf das Reaction-Video und auf dem Reaction-Video wird noch ein Reaction-Video und so kann man unendlich Content, glaube ich, kreieren, indem man einfach nur Reaction-Video macht. Das ist eine ziemlich einfache Sache.
Die Frage ist, wie sieht das Ganze rechtlich aus? Das interessiert mich natürlich als Hobbyjuristen. Wie ist es eigentlich urheberrechtlich, wenn ich mir einfach so ein Video von Olli Schulz, keine Ahnung, kralle, hier deine hier Schulz in the Box ProSieben in der Join Mediathek und dann gucke ich mir die ganze Sendung an, bin nur ganz klein unten drin. Darf ich das denn urheberrechtlich? Also wie ist das geregelt urheberrechtlich?
Weil im Grunde genommen
setzt man sich ja auf Premium-Content obendrauf und kommentiert den so ein bisschen. Ich glaube, da fehlen bislang die Präzedenzfälle. Da muss mal dieser Rechtsanwalt kommen, dieser Solmecke, der immer wenn ich irgendwie Scheiße baue oder bei mir die Kacke am Dampfen, ist das Allerschlimmste immer, wenn Solmecke ein Video macht, wo er erklärt, was das wirklich zu bedeuten hat. Muss Jan Böhmermann jetzt wirklich ins Gefängnis? Wird er wirklich zu Tode gefoltert? Nee, das sieht alles ganz anders aus. Man weiß immer, die Kacke ist am Dampfen, wenn Solmecke Solmecke ein Video macht. Und da soll der Solmecke mal ganz kurz erklären, hier ein kleiner Arbeitsauftrag. Rechtsanwalt Solmecke, er ist auch in Köln. Ich glaube, ich
hatte aber
auch
schon der wirkt immer so, als wenn der nur wartet, auf Rekord zu drücken und neu.
Ich weiß, und das Ding ist, das ist dieser alte Trick, wenn man Leute fertig machen möchte, sie in den Fame hineinstoßen. Also, dass sie gar nicht anders können, als sich quasi damit auseinanderzusetzen. Lieber Rechtsanwalt Solmecke, Stichwort Reaction-Videos. Wie sieht das da urheberrechtlich aus? Ist das erlaubt, das zu machen? Also kann es sein, dass Bushido Roos nochmal richtig bei die Eier bekommt wegen der ganzen Reaction-Videos, dass Bushido von Dubai aus so eine große Abmahnkampagne startet
und Roos schickt dann einfach Pudding los, Alter. Pudding kriegt einen derben Army-Rucksack auf, Alter, mit allem drin, Schako, Springmesser und dann geht's zurück nach Berlin. Der schickt nur noch den Hund dahin.
Also, ich muss leider sagen, im Kampf Roos gegen Bushido bin ich eindeutig auf Roos Seite. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich bin Roos, du nicht?
Ich habe mir ein paar Videos, Roos ist hängen geblieben, mal ganz ehrlich, ganz liebe Grüße. Der wird das jetzt auch wahrscheinlich in seinem Video abspielen, weil er auch Content braucht. Das läuft nicht mehr gut. Der hat sich irgendwann aus seinem journalistischen Hip-Hop-Anliegen auch nur noch auf diese, er ist ja auch, glaube ich, mit Sinan G irgendwie verwandt. Und was der gemacht hat, darüber will ich jetzt gar nicht hier reden. Also mal ganz ehrlich, dann wird da freigesprochen, dann wird hier wieder mit Flair abgekumpelt. Ganz ehrlich, in Würde im Hip-Hop alt zu werden, ist eine Kunst, die nur die wenigsten beherrschen. Das meine ich ganz ehrlich, weil ich finde das so unangenehm, inzwischen noch nicht mal mehr lustig oder so, wenn sich Manuelsen und Bösemann da irgendwie, zwei Männer über 40 irgendwie im Ring, ganz ehrlich, Manuelsen und Bösemann, wenn ich das schon sage. Und Manuelsen, der ja eigentlich zum Beispiel ein wahnsinnig talentierter Künstler ist, aber nur noch aufspringt, wenn einer was gegen ihn sagt, dann Reaction-Videos macht, da war auch wirklich, da ist schon das gesamte Leben veröffentlicht worden, da ist schon der letzte Zug abgefahren, wo man sowas wie Privatsphäre vielleicht hat. Und die sind alle nicht gerade im stabilsten Game gerade. Die ganzen Rapper, wenn sie die 40 erreichen, da kommt nochmal entweder eine, egal, aber ich finde, Roos sollte einfach wieder eine Hip-Hop-Sendung machen, wo er sich mit allen möglichen Themen aussetzt und dann nicht seinen persönlichen Kampf weiterführt. Das ist einfach ein lieb gemeinter Tipp und kein Angriff gerade, sondern ich habe den ja auch mal kennengelernt, das ist ja ein sehr sympathischer Typ. Ich glaube trotzdem, dass man seine Privatfäden nicht da mit seinem Beruf austauschen sollte, sondern red mal auch über Oldschool-Hip-Hop, mach mal wieder was mit Liebe zum Hip-Hop und nicht darüber, was gerade in der Gerichtsverhandlung mit Bushido war, weil irgendwie ist das auch alles durch.
Total geil ist, wie Bushidos er hat ja zwei Podcasts. Einmal mit seiner Frau, wo er im Bett liegt.
Der Fick-Podcast.
Der Fick-Podcast, ja. Es wird nicht gefickt. Ich glaube, das ist einfach, damit die körperlich nicht völlig zugrunde gehen, dass ab und zu, wenn die im Bett liegen, auch mal was anderes machen müssen als rumvögeln. Dass ab und zu mal Mikrofon mitläuft, sicherheitshalber, damit die Beine mal ein bisschen, dass wir die Körper heilen können, wird ab und zu ein
Podcast. Genau, damit die Körper von dem, ja, damit die Körper heilen können. Oh
Gott. So, er hat aber noch einen anderen Podcast, wo dieser Typ, der früher die Amazon-Doku über ihn gemacht hat, der jetzt aber im Grunde genommen, ich glaube, bei der Bild-Zeitung angefangen hat. Und der Podcast ist eigentlich nur noch so, ich hab mal so Videos gesehen, weil wirklich in der Timeline, es wird in letzter Zeit so viel, werden mir diese scheiß Podcast-Videos von allen möglichen Leuten, die sich da beim Podcast nehmen. Ich möchte nicht die Videos von den Stimmen noch dazu hören. Egal. Auf jeden Fall hat Bushido noch einen zweiten Podcast, wo dieser Typ, der die Doku über ihn gemacht hat, der jetzt bei der Bild-Zeitung arbeitet, ihm einfach immer nur die Stichwörter reingibt vom aktuellen Beef, den es zurzeit so gibt im Hip-Hop. Und Bushido erfährt das in dem Moment zum allerersten Mal, weil er zu viele andere Sachen zu tun hat. Er muss den Bus tanken, er muss irgendwie die Kinder zur Schule fahren.
Neue Tricks mit Pudding dressieren und sowas alles. Also, ja.
Er hat eigentlich gar keine Kapazitäten von Dubai aus diesem ganzen Beef noch zu folgen. Deswegen kriegt er immer nur einmal die Woche oder sowas die Stichwörter von seinem ehemaligen Doku-Filmer auf den Tisch gelegt und muss dann darauf reagieren und sagt dann erst sowas wie, ja, ganz ehrlich, ich möchte da gar nichts mehr zu sagen, aber eins möchte ich mal ganz kurz sagen. Wenn ich den sehe, ich hau den trotzdem weg. Da kann er sich trotzdem noch die Hand auf den Rücken binden, hat er gesagt, muss er gar nicht, kann er meinetwegen machen, ich hau ihm trotzdem auf die Fresse. Also er muss
das sich, wirklich auch, dass die Menschheit inzwischen wieder Gewalt als legitimes Mittel findet, wenn man in einer Auseinandersetzung ist und sich gegenseitig so eine Drohung und so eine Sachen, es ist alles so bescheuert. Und vor allem wirklich, das ist halt das Problem beim Hip-Hop, das ist ja eine Jugendkultur. Und natürlich kannst du auch im Alter damit weitermachen, wenn du es cool machst. Ich glaube, Kool Savas ist relativ entspannt so. Das ist jemand, der so mit dem Alter und mit dem Hip-Hop, wirkt auf mich jedenfalls.
Ah, der
so.
Sieht mega,
und,
der
und, sieht mega und Sido, aus. Und ja. Sido ein bisschen stabileren, keine Ahnung, wäre da, glaube ich, auch jemand, der damit alt werden kann. Aber ganz viele hängen jetzt in irgendwelchen YouTube-Channels, wünschen sich die Pest an den Hals, bei keinem läuft's mir so richtig gut und das Ganze ist nur noch, Achtung, Leute, hier ist wieder Beef und dieser Typ mit der Maske, den ich übrigens schon gehört habe, als er wirklich noch keine 50 Follower hatte, durch Zufall, dieser Rap-Mann, wie heißt der, Mr. Rap
Crow.
Oder so.
Crow.
Nee, Mr. Rap, der nur noch davon lebt, dass er, der macht das natürlich auch witzig und so, aber nur noch, oh, und jetzt hat der wieder nachgelegt und PA Sports mit einem Statement zu Manuel Ilsen-Geschichten, worauf Manuel Ilsen eskaliert ist in einem neuen Livestream und Arafat zugeschaltet hat, der wiederum mit Bello oder Besso geredet hat, der irgendwie gerade Probleme hat, weil er letztes Mal mit Yasser irgendwie nicht genug Geld eingenommen hat in dem TikTok-Channel. Und so ist es eine Spirale der völligen Dummsinns,
aber
geführt
Yasser,
von Männern über 40 Jahre alt, Alter. Wirklich, das ist doch unglaublich.
Aber Yasser hat gesagt,
wir entwickeln uns zurück.
Yasser würde sich die rechte Hand auf den Rücken binden und trotzdem Bushido noch lang machen. Und das hat ja Bushido brandheiß erfahren von seinem Podcast-Partner, der viel dicker im Gossip drin ist, der im Grunde genommen so ein erweiterter Redakteur ist. Geil, Bushido, um überhaupt up-to-date zu sein mit dem Hip-Hop-Gossip, braucht er inzwischen einen eigenen Redakteur, der ihn brieft. Bushido, folgende Situation ist zurzeit zwischen Manuelsen und Yasser und Sinan G. und wer auch alles da. Ne?
Naja. Und vor allem, man kriegt das ja wirklich nur noch so am Rande mit, ab und zu wenn wir bei YouTube so, und ich mag hier, wie gesagt, Bruce, und dann gucke ich mir das an und denke so, oh, nicht schon wieder hier Bushido. Allerdings reden wir beide, und das muss man auch sagen, auch schon wieder über Bushido. Und da muss man ja sagen, hat Bushi das echt geschafft. Er ist wieder in aller Munde. Und ich muss ihm auch ein bisschen gratulieren, dass er das wirklich geschafft hat, vom Underground-Hip-Hop-Streetboy zum RTL-Star zu werden. Das ist auch wirklich eine Gratwanderung, die nicht jeder hinbekommt.
Und es ist cooler als, ich finde es cooler, als es irgendwie Thomas D., Andy Y. und Michi Beck und Smudo dafür all die an der Kasse stehen oder irgendwelche Clips machen, ist ja auch kompletter Mainstream.
Ja, aber die haben die Mütter beleidigt, haben sich doch immer relativ respektabel, haben nie gegen Schwule gewettert oder ähnliche Sachen gemacht. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Fanta 4, die ersten drei Platten, Jan, kannst du sagen, was du willst, auch wenn man sich darüber lustig macht. Aber als ich zum ersten Mal Jetzt geht's ab, die rote Platte im Urlaub gehört habe, auf Mallorca 1991 von so einem Typen, der zu mir kam, habe ich den ganzen Urlaub nichts anderes gehört. Das war für mich, und dann können wir noch sagen, ja, das ist nicht Street und sowas, die gemacht haben, die Fanta 4. Das war die ersten, die geilen deutschen Hip-Hop gemacht haben. Ob man das jetzt noch geil findet, ist egal. Damals mit 17, 18 war das das Größte für mich. Und Smudo war mein Lieblingsrapper. Und ich habe immer auf die Songs von Smudo gewartet, auf jedem Album. Lil Smoo oder ich bin der Typ, der nicht viel übt, weil ich bin kühl, selten zu früh, doch bin der Smoo-D-O. Ich sagte, ich mach Sprechgesang, ich sag's, mach so. Weißt du, ich kann das alles noch. Und deswegen fällt es mir auch immer schwer, Michi Beck auch mal kennengelernt im Urlaub. Wirklich, ganz ehrlich, im Nachhinein haben die ihren Shit together gehalten. Egal, ob die jetzt bei Aldi sind oder nicht, die haben sich nie darüber profiliert, dass sie Menschen angegriffen haben oder ähnliches. Und wenn sie mal drüber geschlagen haben, dann war das äußerst offensichtlich. Und auch auf den letzten Platten war immer noch mal ein geiler Song drauf. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Fahne für die Fanta 4 hochhalten, weil die natürlich vielleicht aus der Zeit gefallen sind. Aber drei gute Typen...
aus der Zeit sind sie nicht gefallen. Die Zeit hat sich einfach weiter bewegt.
Ja, und die Zeit hat sich weiterentwickelt. Es ist das Gleiche wie mit Fettes Brot, die jetzt für sich erkannt haben, aufzuhören. Und vielleicht ist es auch richtig so. Die hatten auch unschlagbare Hits. Auch eine wichtige, coole Band gewesen, die man für irgendeinen Song immer mal abgefeiert hat. Und diese Leute und diese Menschen, die, sag ich mal, Hip-Hop gemacht haben, was heute, nachdem der große Gangster-Rap kam, etwas verpönt wurde und gesagt hat, das ist ja bürgerlich, ist manchmal mir immer noch lieber und gewitzter, als jetzt zum 30. Mal zu hören, wer jetzt gefickt wird und wer sonst was dran ist, zum 3000. Mal zu hören. Und nee, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Fanta 4 lasse ich eigentlich musikalisch nichts kommen.
Ich möchte doch gar nichts gegen die Fanta 4 sagen. Ja. Ich wollte es einfach mal kurz, ich weiß noch, das rote Album, wo du das gerade sagst, da war ich
jetzt
ja, bin ja ein bisschen jünger als du, und das war wirklich damals unterm Ladentisch, das heißt in meinem Alter,
ja, bei so Böse, 19, das, von
das war richtig hartes Zeug, und wenn die Eltern das mitbekommen haben, dass man das Album hatte oder sich ausgeliehen hat oder auf Kassette überspielt, da war man ein richtig gefährlicher Typ, und zwar noch gefährlicher als nach uns. Die Sintflut war schon so, das war schon super edgy, wenn man da irgendwie die Ansagenplatte, wo man, weißt du, wo das im Stereokanal aufgenommen war, links ein Kanal, rechts ein Kanal, doppelte Länge Ansagen von Farin und Bela, das war schon krass, sich das alles reinzuziehen, gerade so in der 5. Klasse oder so, oh, Alter, hast du das gehört? Das gibt's ja gar nicht. Und inzwischen, und dann kamen die Fantas, und die waren nochmal eine Spur härter, das war damals wirklich echt krass.
Also ja, die waren, und das war, der damals dachte man, oh Gott, das war, die wagen sich aber einiges, ich bin Thomas D., ich bin scheißböse, dieses eine Lied da am Ende gewesen.
Thomas ist übrigens ein Happy Place. Bei Instagram folge ich ihm schon ganz lange. Der irgendwie, ich weiß gar nicht, immer noch, ich glaube in der Eifel oder sowas hat er so einen Hof. Der ist ja irgendwann komplett raus, ne, mit dem Wohnmobil, und hat sich dann komplett zurückgezogen und wohnt auf dem Land. Und diese geile Mischung aus, ich habe mir ein geiles neues Techno-Gadget gekauft. So eine komische Flughafen-Klapptafel für die Wand, die irgendwie 15.000 Euro kostet. Und er voll stolz zeigt das in seinem Studio, in seiner Insta-Story. Dann läuft er irgendwie über irgendwelche Feldwege, und ab und zu spricht er auch von sich in dritter Person, also so eine gehörige Portion Größenwahn, ist trotzdem auch noch mit dabei. Das ist
ich glaube, der lebt in seinem eigenen, auf seinem eigenen Mars, heißt er, glaube ich. Der lebt da und das ist vielleicht, vielleicht muss man sich auch immer mehr von dieser Welt entfremden. Vielleicht macht er das alles richtig, auf alle Fälle.
Eskapismus. Ehrlich, von vielen Leuten, die wahnsinnig politisch engagiert waren in den letzten Jahren, kriege ich das immer mehr mit, die sagen, ey Jan, ich gebe mir das alles nicht mehr. Ich backe mir einfach Nachmittag einen Kuchen, das befriedigt mich viel mehr, das schalte ich ab. Aber Eskapismus, ich weiß nicht, angesichts von letzte Woche haben wir noch gar nicht gesprochen darüber.
Wir reden heute auch nicht, weil wir auch mal ganz offen sagen müssen, wir sind heute nicht ganz zeitaktuell. Das hat verschiedene private Gründe meinerseits, dass ich jetzt keine aktuelle Sendung machen wollte und wir irgendwie ein paar Tage davor aufnehmen.
Ja, aber letzte Woche, am letzten Sonntag war die große Landtagswahl, die kleine Bundestagswahl, von der Bild-Zeitung hochstilisiert wurde, wo die AfD in Hessen knapp an die 20% reingekommen ist und in Bayern auch ordentlich zugelegt hat. Und ich habe es in der letzten Boomer-Cringe-Folge schon gesagt, das drückt immer mehr und du hast die letzten Jahre immer gesagt, ja 13% AfD, das ist ja ist jetzt ausgeschöpft, mehr ist das nicht und es ist trotzdem mehr geworden und trotzdem wird es immer drängender und immer mehr Leute sagen, entweder muss ich jetzt in Aktivismus gehen und was machen oder genauso viele Leute, auch Leute, die super politisch sind und die voll hinterher sind, sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt was ganz anderes machen, ich muss einfach aussteigen, sonst werde ich verrückt.
Und das ich kann muss auch nicht sagen, so also sein. Welche Argumentation mich wirklich am meisten nervt, ist diese. Ich finde, die hat sich nämlich jetzt inzwischen überholt. Das hätten wir vor ein paar Jahren mal machen können, mit den Menschen zu reden, die die AfD wählt. Inzwischen sollte jeder, der so ein bisschen Ahnung haben, was für eine Partei das ist. Und da kann man jetzt sagen, sind nicht alles Nazis da sind. Nein, sind es nicht. Aber ich kann zum tausendsten Mal sagen, was ich schon mal hier in der Sendung so oft gesagt habe, es sind aber Nazis dabei. Und diese Nazis unterstützt du, die sind auf alle Fälle dabei. Und da kannst du noch so viel drumherum reden. Du willst nicht, dass diese Partei an die Nacht kommt. Du willst nicht, dass die Ideologie sich hier verbreitet. Du willst nicht diese Welt haben, die in deren Köpfen schwebt. Das schwöre ich dir. Und das kannst du noch so viel Protest wählen oder ähnliches. Aber das willst du einfach nicht haben. Und das ist einfach völliger Blödsinn. Und deswegen glaube ich nicht, dass es noch was bringt, mit den Leuten zu reden. Und sie anzugreifen bringt natürlich auch nicht. Dann fühlen sie sich noch mehr an ihrem Recht bestätigt, weil wir leben ja auch gerade in so einer bockigen Zeit. Und natürlich ist vieles gesellschaftlich falsch gelaufen in den letzten Jahren. Wir haben uns unheimlich alle auseinandergerissen durch diese Corona-Zeit. Da sind auch viele Sachen falsch gelaufen. Auf beiden Seiten, würde ich sogar sagen. Aber das alles ist auch keine Argumentation, Protest zu wählen, sich der AfD anzuschließen, wo echt Nazis dabei sind. Das ist einfach für mich, ich will darüber nicht diskutieren mehr mit denen. Ich habe bei Sound of Germany mich mit diesem sehr netten Typen, ja, die sind auch alle nett, der Lutz oder wie er hieß, das war auch ein netter Typ. Trotzdem sitzt er da mit verschränkten Armen, ich natürlich auch, und sag mir, es ist die einzige Möglichkeit, unsere Kultur zusammenzuhalten. Ey, scheiß auf deine Kultur, ganz ehrlich, jede Kultur verändert sich. Es ist in jedem Land nationalistischer Scheiß, ist immer nur aus Angst geprägt und daher alte Werte, weil Werte, die wirklich wichtig sind, die bleiben vorhanden, ja. Und das hat nichts mit alter und neuer Welt zu tun. Das glaube ich einfach mal.
Womit wir direkt bei einem nicht so schönen
Thema... Ich bin schon wieder so schlecht gelaunt, wenn ich darüber rede.
Wir versuchen es ein bisschen in die positive Richtung zu drehen. Ich habe nämlich überlegt, wie begegnen wir unserem nächsten Fall, wie reagieren wir da? Also, wir haben ja hier ihn groß gefeatured vor ein paar Wochen, Jörg aus der Bulettenschmiede in der Nähe von Hannover. Und jetzt haben uns mehrere Leute, also die haben auch Leute Nachrichten geschrieben, mir auch, dass ich weiß nicht genau, was passiert ist. Jörg von der Bulettenschmiede, nur für die es nicht mitbekommen haben, ein Imbiss, wo es, ich sag mal so, sehr fleischlastige AfD-Küche gibt.
Aber auch geniale Sachen wie Krakauer in so einem Schweinebraten rein so drücken.
Ja,
und so,
also wirklich genial, und fleischlastig, alles ein bisschen aus der Zeit gefallen und es ist Küche, womit man uns beide begeistern kann. Ab und zu haben wir unseren schwachen Moment. Olli, gib mal zu, das ist bei dir genauso. Da isst man in eine Kohlroulade rein. Und dann fühlt man sich wieder wie 1960, da erinnert man sich an das Essen von früher, von den Großeltern und so, an das alte Deutschland. Und das gibt's bei Jörgs Bulettenschmiede. Wir haben ihn groß
gefeatured. Und das mag man manchmal sehr gerne. Und ich glaube, das schmeckt auch gut bei ihm.
Sowas, das glaube ich auch. Aber jetzt haben uns mehrere Leute geschrieben, dass irgendwas vorgefallen ist. Kriegst du das noch irgendwie zusammen, was da passiert sein soll?
Er hat beim AfD-Treffen, bei irgendeinem AfD-Treffen fürs Catering gesorgt und hat mir ja mal auch ein Foto geschickt. Was jetzt auch nicht so ganz fein ist, vielleicht, dass du so abzufotografieren und jemanden outzucallen, darum geht's nicht. Egal, wie scheiße ich die Regierung gerade finde, sehr scheiße sogar, bringt es mich trotzdem nicht zur AfD. Das ist das, was ich dann immer sagen kann. Wie sehr ich auch Olaf Scholz hasse, bringt es mich nicht dazu.
Aber hast du Olaf Scholz?
Nein, ich hasse ihn nicht. Ich wollte jetzt nur mal jetzt überspitzt kurz sagen. Aber so sehr meine Antipathie für Olaf Scholz da ist, umso weniger treibt es mich trotzdem in Richtung AfD und sagt so, mal gucken, was die da so gerade machen. Ganz ehrlich, mit dem möchte ich nicht ich möchte nicht mit denen zusammen und Jörgs Buletten essen. Ich finde auch nicht, dass die AfD Jörgs Buletten verdient hat.
Und ich glaube auch nicht. Ehrlich, finde ich nämlich auch. Ey, Jörg, ganz ehrlich, überleg mal, was du mit deinen Buletten machst. Du hast weit in die Mitte der Gesellschaft hinein sind deine Buletten anerkannt. bekannt. Du kannst genau. doch jetzt nicht die Buletten, lass den Nazi weg von den Buletten. Keine Buletten für Nazis. Jörgs Buletten, nicht für Nazis. Jörg.
Genau. Und ja. Es geht auch darum, gar nicht dich jetzt anzugreifen, sondern einfach mit Liebe vielleicht auch wirklich mal zu sagen, Alter, wir wollen alle deine Frikadelle essen, aber wir wollen sie nicht mit Nazis teilen, okay? Können wir das einfach mal sagen? Und ich will jetzt auch kein Statement-Video. Hör auf, lass dir nicht nur auf dem Parkplatz einfallen, von deinem Kumpel jetzt so ein Statement-Video zu machen oder sowas. Das ist auch nicht deine Stärke. Echt jetzt. Echt. Ja. Sowieso, diese ganzen Statements-Videos von allen Leuten, die jetzt mal sagen wollen, was gerade Klartext ist, auch der Zug ist abgefahren.
Wirklich. Bitte keine Statement-Videos. Und ganz kurz, die Buletten. Also wenn, andererseits kann man auch sagen, wenn Jörg und seine Bulettenschmiede ab sofort für jeden AfD-Ortsverband das Catering macht, und zwar immer, hat sich das mit der AfD sowieso in 3 bis 4 Jahren komplett erledigt, weil dann die ja. Herz-Kranz-Gefäße einfach zu...
Obwohl, vielleicht sollte Jörg weitermachen.
So, und dann stecken wir noch eine Krakauer da rein und kommt noch eine
Mach Krakauer. Mach mal noch eine extra Krakauer für die AfD rein. Echt jetzt.
Und eine Käsekreiner in die Currywurst noch mit. Eine Wurst in der Wurst. Die Wurst ist schwanger mit einer Wurst. So kleine Nürnberger Rostbratwürstchen in so eine dicke, grobe Bratwurst rein. Das Ganze in so einen Schweinebraten, da Kohlblätter drumherum wickeln und das in so ein schönes Lammkarree einwickeln. Und das gibt's dann, wenn du so weiter isst, wenn die AfD Jörgs Bulettenschmiede Kulinarik weiter essen werden, dann ist das in 3 bis 4 Jahren, da musst du gar kein Verbotsverfahren anstrengen. Da musst du gar nicht mehr anfangen, dass ich weiter zu engagieren, dann erledigen das die Herz-Kranz-Gefäße der Nazis von ganz alleine. Kann man auch positiv sehen. Aber Jörg, Alter, hör auf mit der politischen Küche, ganz ehrlich. Du bist ein Volkskoch für alle da. Egal welche Religion. Jeder, ob Moslem, ob Hindu, ja. alle sollen mal eine Krakauer im Schweinebraten.
Alle sollen auch mal deine Buletten. Und ich glaube auch, dass dir das auf Dauer viel besser im Laden gefallen würde, wenn jeder da reingehen wollen würde. So, deswegen das Thema abgeschlossen. Dazu muss ich eine Sache auch sagen, die mir einfällt. Ich bin gestern mit dem Taxi nach Hause gefahren. Hatte einen Taxifahrer, mit dem ich mich lange unterhalten habe, Francis aus Ghana. Francis lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Und der hat nämlich auch eine Sache gesagt, die wir nämlich vergessen. Wir können uns jetzt sehr über die AfD aufregen. Natürlich. Wir können uns aber auch mal darüber aufregen, wie eine wichtige Volkspartei wie die SPD wirklich versagt und wirklich dafür sorgt, dass auch ein ganz großes klaffendes Loch gerade entsteht. Das ist eine wichtige Partei. Ich komme aus einer SPD, ich will jetzt nicht drüber reden, aber ich muss auch kotzen, wenn ich sehe, wie die sich gerade verhalten, wie orientierungslos die unangenehme Themen nicht angreifen und dafür auch wahrscheinlich wirklich für dieses klaffende Loch zwischen rechts und links gerade sorgen. Ich finde, die SPD versagt und versagt auch mit ihrem Kanzler und mit all dem Statements und ist sich nicht gerade, hat nicht den Mut, unangenehme Themen anzusprechen, generell sich als Partei zu positionieren in wichtigen Sachen und damit wirklich die Mitte ein bisschen zusammenzuhalten. Ich glaube da an klassische alte Modelle und ich glaube wirklich, dass das größte Versagen und der Gewinn der AfD, und das wissen wir ja auch, an dem Versagen der anderen Parteien liegt, vor allem der SPD.
Ja, und vor allem, dass sie diesen den Themen hinterherlaufen, die AfD setzt. Also diese ja. ganze merkwürdige Asyldebatte, die jetzt, wo kommt die denn auf einmal her? Ist ja absolut null vergleichbar mit 2015. Trotzdem wird es angeheizt und alle springen da irgendwie mit drauf. Und ich finde, du hast völlig recht, dass die SPD an der Macht ist und dass das die so satt macht, dass sie nicht mehr glaubt, erklären zu müssen, was sie eigentlich tut. Und der Kanzler ist ja wirklich noch profilloser als die Kanzlerin davor. Da hat man schon mal gedacht, da war das immer schon so, wenn sie einmal mit dem Mundwinkel zuckte, waren die Leute schon ganz beglückt und begeistert. Die Kanzlerin hat sich positioniert, mit einem leicht ironischen Lächeln positionierte sie sich jetzt gegen Horst Seehofer. Und beim jetzigen Kanzler, ich weiß gar nicht, der sitzt dann bei irgendwelchen komischen
Online... Nee, und vor allem in einer wirklich schwierigen Zeiten, in denen wir uns gesellschaftlich, politisch gerade befinden, ist so einen Typen zu haben, der wirklich sich komplett raushält, der ab und zu mal grinsend irgendwas sagt und eigentlich wie so ein kleiner Schlumpf auf LSD, der sich gerade eine Pappe gepiekt hat. Wirklich. Und das ist leider das Problem. Das ist gerade der absolut falscheste Typ zur falschesten Zeit am falschesten Ort.
Ja, aber haben wir das nicht bei Angela Merkel auch immer zwischenzeitlich gedacht? Und da waren wir andererseits auch mal ganz froh, dass das dann dazu führte, dass
naja, so die hat ja auch noch regiert mit dem 90er Wohlstand, wirtschaftlichem Wohlstand im Rücken, den der ihr irgendwie, oder, beziehungsweise mit dem Ausglühen der Kohl-Ära eigentlich noch weitergeleitet, das alte Prinzip.
Komm, da ist doch Gerhard Schröder dazwischen gewesen. Das ist
vor allem also noch nicht, stimmt,
noch nicht,
hast du recht.
Noch nicht so lange her, aber dass so eine gewisse Resilienz und nicht sofort immer zu jedem zu jeder Entwicklung sich kommentierend einzulassen, öffentlich auch mal ganz gut getan hat. Aber ich würde mir, ja, Olaf Scholz hat doch gesagt, wir haben Führung bestellt, jetzt wird Führung geliefert. Ja, wo ist denn Führung, Alter? Wir haben im Osten Europas einen fetten Krieg, den größten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Kosovo greifen die Serben jetzt die Kosovo-Albaner mutmaßlich an oder ziehen zumindest Truppen zusammen. Im Nahen Osten Rieseneskalation. Und der Kanzler, ja, weiß ich nicht, ist da... schlumpft so vor sich hin. Und
darf ich dir eine apokalyptischen Gedanken mit dir teilen?
Ja, gerne.
Manchmal, wenn ich dann so drüber nachdenke und das einen auch alles so sehr überfordert, was gerade alles herrscht, die verschiedenen Krisengebiete und man denkt so mit Kindern, wie geht diese Welt noch weiter, dann habe ich manchmal leider diesen ganz düsteren Gedanken, dass ich so denke, die letzten 20 Jahre, der Zug ist für uns alle gesellschaftlich zu schnell gefahren. Wir haben irgendwie, sind alle aus den Weichen raus, aus unserem stabilen Halt, wissen jetzt gerade gar nicht mehr, wie es weitergeht. Es gibt keine Option, keine Zukunftsperspektive, an die wir als Menschheit alle zusammen glauben können gerade. Und ich denke dann so, ich wünsche mir das nicht, dass es ein Krieg ist, aber ich denke mir so, mehr als 100 Jahre kriegt die Menschheit das nicht hin und dann muss ein großer Reset kommen. Und das wünsche ich mir nicht. Nein, pass auf. Ja. Lass mich noch mal ganz aussprechen. Bevor du jetzt das wegatmest, geh mal drauf ein, bitte.
Ja.
Hast du nicht diese, ich meine, wenn man sich die Geschichte der Menschen anguckt, überkommt dich diese Angst und dieses düstere Gefühl nicht?
Nee, ich glaube, dass das dieses Gefühl, was wir haben, daher kommt, dass sich in den letzten 20 Jahren total viel, total schnell verändert hat.
Hab ich doch gerade gesagt.
Also pass mal auf. Und dass davor sich gewisse Dinge einfach aufgestaut haben und dass das ganz viele Bereiche berührt. Was zum Beispiel gar nicht zu unterschätzen ist, ist wieder rasend schnelle Medienwandel und wie sich Medien oder auch das Bild, was Menschen sich von der Wirklichkeit machen und über welche Medien sie sich das machen, das hat sich so radikal geändert. Das merkst du allein beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, merkst du das? Noch in den 90er Jahren hätte sich keine Sau darüber aufgeregt, dass es in Deutschland 15 Intendanten gibt, die alle irgendwie eigene Chauffeure haben, weil das war die Quelle für Informationen. Das war total wichtig. Dann hat sich der Medienwandel rasend schnell über die Gesellschaft ausgebreitet. Die Leute machen eigene Videos, an jedem Handy ist eine Kamera dran, ja. Jeder ist sein eigener Hersteller von Nachrichten und es wird immer schwerer herauszufinden, was jetzt eigentlich stimmt und was eigentlich nicht stimmt. Jetzt kommt diese Entwicklung mit künstlicher Intelligenz dazu, dass du am Ende nicht mehr weißt, selbst wenn etwas glaubwürdig aussieht, ob das überhaupt real ist und das, ich glaube, überfordert Leute einfach. Das kommt dazu, dass sich davor gewisse Dinge einfach
aufgestaut. Aber wo siehst du denn da und glaubst du einfach jetzt... nicht naiv, aber glaubst du mit einem positiven Selbstverständnis, dass sich das alles auflösen wird in eine geregelte gesellschaftliche Form?
Ja, ich glaube, dass solche starken Veränderungen, die in kurzer Zeit, verhältnismäßig kurzer Zeit passiert sind, das gab es in der Vergangenheit auch immer. Das hat immer dazu geführt, dass sich gewisse auch grundlegende Dinge ändern. Also zum Beispiel wirklich erste industrielle Revolution, die Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen. Das führte dazu, dass Menschen degradiert wurden zu, wir stehen am Fließband und schrauben Schraube rein und daraus entwickelt sich dann, Moment mal ganz kurz, das kann doch nicht sein, dass wir hier 13 Stunden Schrauben reindrehen und sowas wie die soziale Bewegung ist entstanden und sowas wie die Krankenversicherung oder Arbeitsschutzgesetze oder Gewerkschaften. Also ich glaube schon, dass es nicht einen großen Krach gibt und dann wird alles nochmal neu gemischt, sondern dass sich gewisse
Notwendigkeit... Ich rede mir vom Krieg tatsächlich.
Ja, was würde das bringen? Guck nach Amerika.
Krieg bringt nie was. Also, nee,
bringt
aber,
das,
aber ich bin ja dann schon ein bisschen angetan von deinem positiven Gedankenbild, was du da gerade äußerst, weil ich muss sagen, dass ich mich da nicht von frei mache,
also ja, aber,
dass
aber, ich aber das nicht habe. Jetzt mal, wenn du mit Blick auf Deutschland, wer denn gegen wen? Irgendwelche 70-jährigen Rentner, die gerne Krakau...
Ich glaube nicht, dass es innerhalb Deutschlands vielleicht einen Krieg geben wird, aber ich glaube, dass wir vielleicht irgendwann doch nochmal reingezogen. Ich sehe diese... Es ist einfach gerade, dass ich zu wenig Vernunft, zu wenig entgegenkomme. Sowohl in Kleinkriegen wie in großen Weltkriegen. Also so sehe gerade, dass ich zu wenig das Gefühl habe, wir kämpfen dafür, wieder zueinander zu finden. Und vielleicht ist es auch dieser Weltschmerz, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich will das auch einfach nur hier teilen dürfen, weil in unserem Podcast jetzt ja kein seriöser Journalisten-Podcast ist, wo ich Analysen machen muss, was ich in den letzten 20 Jahren, sondern nur mein Gefühl transportieren will. Und ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege mit meinem Gefühl.
Aber teilweise kann ich mich davon nicht freimachen. Ich kann das verstehen, vielen Leuten so. Ich kann verstehen, was du meinst und dass man so ein komisches Gefühl hat. Das ist aber schon seit ein paar Jahren so bei ganz vielen Leuten, dass sie denken, Mann, irgendwas passiert doch. Und ich glaube, wenn erstmal so eine gewisse Einsicht da ist, die sich breit in der Gesellschaft festgesetzt hat, dass sowas wie Erderwärmung tut mir leid, so sehr man das nicht möchte und so blöd man das auch findet, dass sich Leute auf der Straße festkleben, aber das ist einfach eine Realität, mit der alle Menschen, egal wie sie politisch orientiert sind, zu tun haben werden. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht, aber die Minderheit der Menschen kann es sich leisten, sich dann irgendwie in ein erdbebensicheres Gebiet 3000 Meter über Meeresspiegel zurückzuziehen und dann davon eigene Lebensmittelvorräten zu leben. Der Rest der Menschheit muss sich irgendwie arrangieren. Und ich glaube,
Waterworld, Kevin Costner, ein guter Film übrigens.
Ja, jetzt vor allem wird er immer relevanter, aber ich glaube, wenn wir erstmal wieder so ein gemeinsames Verständnis von Realität haben, wenn diese komischen Rückzugsgefechte, die jetzt total gekämpft werden, also Leute, die weiterhin glauben, dass das irgendwie eine gute Idee ist, mit riesengroßen SUVs durch die Stadt zu kurven, währenddessen die Erde immer heißer wird und die SUVs dann wahlweise an der A oder irgendwo anders, in der mittlerweile auch in der Großstadt, einfach absaufen wegen Platzregen oder irgendwelchen extremen Wetterereignissen. Wenn das erstmal eingesunken ist, ist, glaube ich, erstmal ein großer Teil der Sorgen weg, weil die Leute dann ein gemeinsames Problem haben und gemeinsam auf ein Problem schauen, was alle anerkennen. Und dann
Probleme sind dann weg?
Nee, die sind dann nicht weg. Aber ich glaube schon, dass wenn die Menschen zumindest erkennen, dass es eine gemeinsame Problemstellung gibt, dann kann man immer noch danach gehen, ja, aber wie lösen wir das jetzt? Da gibt es dann diejenigen, die glauben an die Marktmechanismen, die anderen, die glauben an die große gemeinsame Zusammenarbeit, an den sozialistischen Gedanken. Aber wenn erstmal die gemeinsame Problemerkennung da ist, ich glaube, dann werden sich viele Dinge auch einruckeln. Und ich glaube, so Geschichten wie das Informationszeitalter, diese Geschichte, dass Elon Musk X übernommen hat oder Twitter übernommen hat, dass Leute gesehen haben, wie leicht es ist, für einen Milliardär so eine ganze Plattform zu kaufen und es eben nicht vergleichen. Und zu zerstören. Und es ist nicht zu vergleichen übrigens mit dem Kauf einer Zeitung. Das ist viel größer, das ist viel mächtiger. Da kannst du gar nicht vorstellen, was der alles kaputt gemacht hat im letzten Jahr, seit der Twitter besitzt. Der hat einfach Netzwerke zerbombt und ich glaube, die Gegenbewegung wird sein, dass sich Leute dezentrale Netzwerke suchen oder sich anderswo organisieren, wo es nicht so leicht mehr ist, dass einfach einzelne Personen mit viel Geld sich da reinkaufen können. Auch das ist dann zwar unangenehm, dass das passiert ist, aber ich glaube, dass die Menschen da daraus gelernt haben. Ich bin leider absolut nicht pessimistisch veranlagt, weil es gibt immer einen Weg aus schwierigen Situationen raus. Und das sage ich gar nicht so esoterisch. Es gibt immer, Menschen sind wahnsinnig erfindungsreich und wenn sie zusammenarbeiten, gelingt ihnen das. Und ich glaube, dass sowas wie, so schrecklich das war, die Flut an der A oder extreme Wetterereignisse, die Trockenheit, die kommen wird, auch das wird wieder passieren. Das wird Leute zusammenbringen. Irgendwann werden die Mehrheit der Menschen erkennen,
es klingt mir schon zu zynisch zu sagen, dass das uns irgendwie geholfen hat, diese Überschwemmung, bei der so viele Menschen gestorben sind. Ich glaube nicht, dass wir daraus gelernt haben. Ich glaube nämlich, dass sowas nur häufiger stattfinden wird. Und ich weiß nicht, wie es eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen, wenn es nämlich immer weiter diesen Klimawandel gibt. Da habe ich keine Ahnung, wie wir uns da als Menschheit verhalten werden. Ich habe das Gefühl, dass wir, ich will es auch nicht dagegen arbeiten, ich finde das sehr schön, was du sagst, ich finde es wirklich gut, aber ich habe das Gefühl, dass wir vor allem als Menschen egoistischer, narzisstischer, selbstdarstellerischer geworden sind, dass viele Leute, die für Sachen kämpfen oder das glauben, das gar nicht wirklich tun, dass ich glaube, dass wir, wenn es wirklich zu Krisensituationen kommt, nicht mehr über die Tools verfügen, als Menschheit und als Gesellschaft uns gegenseitig zu helfen, sondern uns eher dem anderen nicht helfen. Das ist, glaube ich, das ist leider mein negatives Weltbild, was mir momentan von der Welt suggeriert wird und was ich manchmal in mir so trage. Und ich wünschte, ich wünsche mir von Herzen, dass du mit deiner Meinung recht hast.
Aber alleine jemand stürzt und verletzt sich irgendwo in der Öffentlichkeit und du kriegst das mit. Und dann denkst du doch nicht zuallererst, wen hat der jetzt gewählt, sondern du hilfst doch einfach jedem Menschen. Und
Darf ich dir mal eine Geschichte erzählen noch?
Ja, bitte.
Ich bin mit dem ICE nach Hamburg gefahren vor ein paar Tagen. Und das ist so ein Sinnbild gewesen. Es geht auch gar nicht darum, dass ich jetzt eine Aktion gemacht habe. Ich wollte sie erst nicht erzählen, weil ich finde immer so Geschichten, wo man sich selber gut darstellt, klingt auch immer so doof. Aber es ist Folgendes.
Ich rede dich hinterher wieder schlecht, wenn das zu gut wird.
Gut. Ich saß in meinem Sitz, guck auf mein Handy und der Zug fährt los aus Berlin Hauptbahnhof und wir fahren ungelogen schon 10 Minuten und in meinem Gang stehen 8 Leute. Männer, Frauen und sind genervt, dass es da vorne nicht weitergeht. Und stehen da und eine Frau guckt auf ihr Handy, Businessfrau, so ein junger Typ hat Kopfhörer drin und alle sind mit irgendwas beschäftigt. Und irgendwann macht der eine so eine Bewegung schon so, oh Mann, das muss doch jetzt mal hier durchgehen. und dann gucke ich nach vorne, dahin, wo dieser Stau ist. Gehe da so hoch, also stehe so auf von meinem Sitz und sehe, dass da eine alte Frau ist, die gerade versucht, zwei Koffer in diese Kofferablage zu tun. Und vorher stehen 8 Leute. Keiner hilft ihr. Alle gucken auf ihr Handy. Alle sind beschäftigt mit irgendwas. Und diese Frau, jenseits der 60, ist mit wackeligen Armen da. Und ich wollte mich erst so durchkämpfen, aber es war so schmal und so eng, weil da alle Leute standen und brüllt dann ganz nach vorne: Mann, Alter, nun helf doch mal der Frau da mit dem Koffer! Wirklich, wie so ein Genervt, wie ich dann auch so
aber,
bin.
Ey, ich kann mir aber vorstellen, dass du dich völlig sauer an den vorbeidrängelst und das selber machst. Das wäre der
nächste Schritt gewesen. Wollte ich fast machen, aber ich habe gedacht, nee, und dann, da war ich aber dann auch zu faul zu und habe dann wirklich gebrüllt. Das sind auch die Momente in meinem Leben, wo ich dann wirklich der ganz uncoole Promi bin, weil ich leider über das Talent verfüge, fremde Menschen anzusprechen. Das, normalerweise werden Promis angesprochen und ich bin ja auch, fühle mich ja auch nicht als Promi, ganz ehrlich, aber ich laber Leute voll. Ich bin auch cholerisch zum Kaffeeverkäufer, wenn er zu mir unfreundlich, nicht cholerisch, aber ich leg mich auch mit allen genauso an, als wenn ich eine Privatperson, also ich bin ja eine Privatperson. Ich denke darin nie dran. Und dann brülle ich das und dann ist der Typ, der ganz vorne ist, guckt vom Handy weg und sagt auch einfach: Oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Und geht sofort hin und hilft dieser Frau. Das war noch nicht mal böswillig. Keiner von diesen 8 Leuten will ich jetzt sagen, dass sie sich nicht für diese alte Frau interessiert haben. Aber alle sind so beschäftigt mit ihren Handys, mit ihrer Welt, mit ihren Problemen, mit allen Sachen, dass das Gemeinschaftsgefühl dadurch auch verloren geht. Weißt du, was ich meine? Ja. Da ist diese eine Frau. Nur einer von den Leuten hätte das sehen müssen. Aber sie sehen es nicht. Sie hätten nämlich alle geholfen. Keiner von denen ist ein Arschloch. Aber die Welt, so wie wir sie gemacht haben, jetzt mal ganz billig, sorry, wenn ich dieses... ist nun mal so, dass wir mit ganz vielen Sachen beschäftigt sind. Vor allem auch immer mit uns. Dass wir ja auch gut dastehen. Dass wir ja auch das geile Ding gemacht haben. Dass wir den geilen Satz gesagt haben. Dass wir richtig handeln. Dass wir edle Menschen sind. Aber wir sind so sehr damit beschäftigt, dass wir nicht die Frau sehen, die gerade versucht, ihren blöden Koffer da hochzuschleppen und der man nur eine Hand reichen müsste.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin da aber grundsätzlich, glaube ich, weil es so sehr in der DNA der Menschen ist. Weißt du, allein der Gedanke, Menschen sind nicht in der Lage, ihre eigenen Kinder zur Welt zu bekommen, ohne dass sie die Hilfe von anderen bekommen. Rein anatomisch. Die Köpfe von den Biestern sind so groß, schon bei der Geburt, dass der Mensch ist schon von Geburt an darauf angewiesen, dass andere ihm dabei helfen, überhaupt auf die Welt zu kommen. Das ist so in uns drin, dass selbst wenn wir uns noch so ablenken von Handys und noch so wichtig irgendwie auf KI setzen und Aktien kaufen, am Ende sind wir trotzdem darauf angewiesen, anderen Leuten zu helfen und von anderen Leuten Hilfe zu bekommen. Ich glaube,
auf alle Fälle. Ich finde das gerade eine sehr, sehr schöne Dynamik, dass du ja der positive Part bist und gerade ich der, finde ich gerade sehr gut, weil
auch mal ja, ist es auch anders. Aber, guck, weißt du, ich mal, sehr schön. So ein bisschen, wenn du wir haben ja wirklich jede Woche die Scheiße am Kochen und auch schon seit Jahren und andauernd Ärger. Und das Ding ist, ich bin so oft schon überrascht worden von Leuten, wo ich nie gedacht hätte, dass die mich überraschen, positiv, von Leuten, die dann doch netter sind, als sie eigentlich sind. Irgendwelche Wichser, von denen man gedacht hat, sind Wichser, dann stellt sich raus, sind gar keine Wichser. Sind einfach genauso wie du selber, einfach missverstanden, oberflächlich dargestellt und irgendwie nicht so schlimm, wie man eigentlich gedacht hat. Und total oft ist mir schon passiert, dass in Situationen, wo ich auf Hilfe angewiesen war, Hilfe bekommen habe von Leuten, wo ich es nie gedacht hätte und andersrum, glaube ich, auch schon öfter Leuten geholfen habe, die nie gedacht hätten, dass sie von mir Hilfe bekommen. Und das ist so, ja. Ich glaube sehr daran, dass Menschen nur zusammen funktionieren und auch wenn das natürlich nicht darüber hinwegtrösten soll, dass es Probleme gibt, die zu lösen sind, glaube ich, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es sowas gibt wie den gemeinsamen Überlebenswillen, der einen großen Teil der Menschen dann am Ende mitnimmt. Ich habe übrigens
sprach er und verschwand zurück in seiner Höhle.
Nein. Ich glaube, dass sich aus diesen Problemen, die sich aufstauen, dass nicht zwangsläufig ist, dass es dann so einen großen Knall gibt und dann die Karten neu gemischt werden, sondern dass natürlich werden Teile neu gemischt, aber dass das ein ganz normaler gesellschaftlicher Verhandlungsprozess ist, wie der immer schon stattfindet und dass wir jetzt einfach Glück hatten, dass wir 20 Jahre gedacht haben, dass nichts passiert. Also alleine, dass wir nach dem Mauerfall, wie oft haben wir das schon besprochen, nach dem Mauerfall gedacht haben, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass das immer so weitergeht, dass der Kapitalismus gewonnen hat und jetzt haben die Kommunisten verloren und Russland ist jetzt unten und die USA ist jetzt oben. Und weißt du, und das ist, damit sind wir so mit der Leih, ich beneide einfach meine Kollegen wie Harald Schmidt jahrzehntelang irgendwie lustig Witze in so einer
als Welt. Als es noch so einfach war, das Weltbild
mal aufzuteilen. Mal ohne Witz, als das so einfach war. Du musstest dich zu nichts bekennen, weil dich niemand dazu gezwungen hat. Das war gar nicht nötig, irgendwie Haltung zu zeigen oder sich als Komiker mit ernsten Dingen auseinanderzusetzen, weil Journalismus nicht mehr richtig juckt. juckt und keine Leute mehr irgendwie das interessiert, was keine Ahnung, irgendwelche Politmagazine machen, die vor der Notwendigkeit hast du gar nicht gestanden. Du bist mit deinem Idealismus als Satiriker oder als Komiker, konntest du einfach auf die Bühne gehen und Quatsch machen und dann bist du wieder nach Hause gegangen, weil um den Rest wurde sich gekümmert. Aber jetzt kümmert sich niemand um den Rest, beziehungsweise die sich
und jede kümmern. Humorfarbe war erlaubt. Ein bisschen derbe, ein bisschen drüber, ein bisschen rassistisch, ein bisschen leicht links, ein bisschen leicht rechts. Alles war drin, alles war möglich.
Und dann hieß es immer, aber jetzt dann wieder was eine positive Entwicklung. Auf einmal hast du eben soziale Netzwerke und Minderheiten, Leute mit extremeren Positionen sind auf einmal sichtbar und nehmen auf einmal teil am Diskurs. Und das ist nicht grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es führt natürlich dazu, dass sich eben gewisse Dinge verändern. Apropos gewisse Dinge verändern sich, du hast mir eine tolle Mail weitergeleitet.
Genau, und ich wollte mal gerade sagen, wir reden heute richtig lang, das ist ein bisschen so wie Lanz und Precht mäßig. Wollen wir die Sendung heute Schwanz und warte mal.
Schwanz und
Specht. Schwanz und Specht.
Schwanz und Specht. Ich habe auch noch aufgeschrieben, Reaction Inception, das fand ich auch nicht schlecht. Also Reaction.
Aber ich finde, wir sind heute so, dass wir sind gerade in so einer Diskussionssendung, dass wir auch Schwanz und Specht die Sendung.
Aber wollen wir wirklich diese beiden mit unserer Aufmerksamkeit
adeln? Das ist so, Micky Beisenherz macht das und so. Und hier die anderen da alle. Das ist nicht unter wir.
Weißt du, was wir sagen? Wir ignorieren die nicht mal, sagen wir. Wir ignorieren die nicht mal. Die werden nicht mal ignoriert. Nee, ich habe jetzt hier, ich habe einen schönen Satz von dir aufgeschrieben, den würde ich auch als Titel ganz toll finden. Ich bin ja eine Privatperson. Das finde ich
finde ich gut. Finde ich auch einen guten Satz.
Oder Reaction Inception. Aber wer weiß, wohin es uns noch trägt.
Du hast können wir ganz kurz Pause machen, Jan?
Ja, dann sag ich mal ganz kurz, was wir noch vorhaben heute.
Wollen wir das alles heute noch machen?
Ja, das machen wir alles heute. Wir liefern heute richtig ab. Du musst ein bisschen was frühstücken, weil es ist 13.23 Uhr und ich höre das Magenknurren doch schon bei dir.
Ich bin unterzuckert. Ich muss mal ganz
kurz. Ich höre das doch schon. Ich geh auch mal kurz zum doppelflügeligen Kühlschrank hier in der Casa Böhmermann und werde mir da noch ein bisschen einen Drink mit Eis machen und dann hören wir uns gleich wieder bei Fest und Flauschig. Hast du noch Musik für die Fidi und Bumsi Playlist?
Ja, aber die packe ich erst diesmal danach auf, weil ich muss mal kurz eine Sache wieder sagen. Leute, ich krieg wirklich, es gibt zwei große Themen, Topics, die mich erreichen. Die eine ist, Olli, welche gottverdammte Fußcreme benutzt du? Das will ich unbedingt wissen. Das kann ich gleich mal sagen. Und Thema Nummer zwei ist, neben der Fußcreme, ey Olli, hört euch doch mal meinen Song an, wäre schön. Wir haben gerade ein halbes Jahr an der Platte gearbeitet und es ist so viel und ich möchte euch alle gerne featuren, aber ich komme gerade nicht dazu. Es ist bei mir im Leben gerade auch mal wieder was. Ich bin eine Privatperson, eine kleine Privatperson. Ich bin eine kleine tapfere Frau, die manchmal auch kämpfen muss. Ein kleiner tapferer Mann. Und ich, oder was auch immer. Aber auf alle Fälle, ihr kriegt irgendwann wieder neue Geheimtipps. Aber momentan, ich hab die Zeit gerade nicht. Und leider haben wir keinen Redakteur, der das macht. Und ich bin hier schon für die Mail zuständig. Und Jan ist dafür zuständig, bei Google irgendwelche Sachen zu googeln. Aber wir sind beide schon sehr beschäftigt. Wir machen kurz Pause, sind gleich wieder da.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Na, hier ist das alles, ne? Bei den beiden
hier ist das alles bei Fest und Flauschig am Sonntag, den 15. Oktober 2023. Und das ist, weißt du, du musst gar nicht von einem großen Oktober. Reset.
Heute ist der 15. Oktober, das weiß ich.
Hab ich doch gesagt.
Ach so.
15. Oktober.
Ja,
hab ich gesagt. 15. Oktober.
Sorry.
Nee, aber man muss gar nicht von einem großen Reset sprechen. Aber dieser Mike Meret, der sich fragt, wo ist das alles, ist auch ein Ausdruck von der Sehnsucht nach Progression. Und wenn man sich nach Progression sehnt, dann muss man sie im Zweifel einfach selber herstellen. Es nützt ja nichts. Man muss einfach mal was machen. Einfach mal gucken. Nicht darauf warten, dass irgendeiner das für einen erledigt oder sich die Welt dann neu gestaltet. Mal selber ein bisschen mit anpacken, Olli. Das ist es doch.
Das gibt einem auch Optimismus zurück. Indem ich dir jetzt dieses Produkt in die Kamera halte.
So, weißt du, willst du mich verarschen? Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen?
Benutzt du die auch?
Na, pass mal auf, ich. So,
er hat sie auch. Er hat.
Oh, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich sehr gut. Ich höre dich sehr, sehr gut, Jan.
Bist du noch da?
Ich habe gerade das geheime Fußfach von Jan Böhmermann gesehen, das erste Mal, seit ich ihn kenne. Sag nicht, du hast sie auch. Können wir dann den Namen? Es ist die beste.
So, also, Olli und ich, wir haben uns gerade nach all den Jahren, endlich nähern wir uns mal persönlich an und zeigen uns ein bisschen was Intimes voneinander.
Ist das die gleiche?
Fußcremes. Und ich habe drei Stück. Das ist die gleiche. Ich habe sie nur im anderen Land gekauft. Es handelt sich um die Haben wir doch schon mal gesagt.
Ich glaube, wir dürfen, nein, wir haben den Namen nicht gesagt. Und wir kriegen auch kein Geld dafür. Und ich weiß nicht, ob es okay ist, aber sie heißt Urea Repair Plus.
Urea Repair Plus von der Firma Eucerin, für die Füße. Aber pass auf, ich möchte es direkt ergänzen und damit man uns nicht vorwerfen kann, es ist Schleichwerbung. Ich habe auch noch zwei weitere, weil ich zurzeit on vacation bin. Habe ich nämlich, Urlaub ist vor allen Dingen bei mir Urlaub für die Füße.
Füße,
und ich lege mich einfach abends.
Sowieso, wenn du einen Urlaub buchst, überlegst du immer, wo wollen deine Füße hin? Ne?
Das ist immer so dein Gedanke. Ja, genau. Und ich habe zuallererst, habe ich hier Urea Plus Repair. Als nächstes kommt dann Cracked Heel, Intense Repair.
Ich habe keine
Cracked Heels, aber das ist von der Firma Neutrogena. Und am Ende.
Das ist aber schon, wenn der Fuß zum Elefantenfuß wird, ne? Wenn es schon Richtung Elefant geht, der Fuß.
Genau. Und am Ende, ich beende dann meine Fußpflegesession mit Nutrition Intense Creme Pieds. Das ist eine französische Creme.
Ja,
noch von der Firma Neutrogena. Und diese drei Cremes, die machen aus mir einen Fußmenschen, einen absoluten Fußmenschen. Da wird der Mensch zum Fußmensch.
Wenn wir jetzt schon dabei sind und mal richtig die Fußpflege heute hier zelebrieren wollen, dann sage ich dir mal...
Ich lege mich mal auf den Bauch ganz kurz. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Hier, Achtung, Anna-Maria legt sich jetzt auf den dicken Busen drauf.
Leg dich mal auf die dicken Busen jetzt hier. Weißt du, was ich für mich auch entdeckt habe?
Jetzt liege ich. Der erste Podcast.
Beste Freunde. Darf ich ein Foto machen?
Und hier, und guck mal hinten die Fotos. Na, die Füße. So.
Ach, guck mal hier. Das ist mal ein Foto für die nächste. Wir machen jetzt mal Insta-Fotos, weil wir uns so selten sehen, aber das ist so süß gerade. Ich habe noch was entdeckt, Jan. Das klingt uncool, aber es gibt wirklich eine Fußmaske. Das ist so ein, du wickelst deinen Fuß für eine Stunde in so ein Papier ein. Das ist so eine Feuchtigkeitsmaske für die Füße. Und die heißt eine Stunde beim Fernseh gucken oder so dran. Dann machst du die ab und die arbeitet dann weiter. Das dauert dann nochmal 1-2 Tage, bis der Fuß sich komplett aufgelöst hat. Nein, also bis dann diese Hornhaut, das alles gelöst ist. Gibt es von verschiedenen Marken. Kann ich auch jedem noch empfehlen. Fußmaske und dann mit einer Creme, nachdem das alles dann schön, sag ich mal, abgerubbelt wurde da und so, ne, kannst du schön die Füße neu machen. Neue Füße, neues Glück.
Weißt du noch diesen Fußschaum, den wir mal zugeschickt bekommen haben? Ja. Der war auch richtig gut.
Es gibt für die Füße einige gute Produkte und wir sind hier nicht nur der Podcast, der über rumnörgelt und irgendwie andere Leute disst und sonst was und hier Heilung zeigen will, sondern
auch,
aber wir sind auch für die Füße zuständig. Und da kenne ich jetzt keinen, ich weiß nicht, wie es aussieht bei Sascha Lobo und Jule Wasabi, ob die auch irgendeine noch eine Agenda haben, aber die ordnen wahrscheinlich gerade die Kriegsgebiete für uns ein. Aber wir sind der einzige Fuß-Podcast, oder? Das also der damit Marke, auch arbeitet.
Der einzige Podcast, der sich um die Füße kümmert und nicht immer nur um die Gehirne und die Seelen der Menschen. Und weißt du, was auch noch ein USP von uns ist? Na? Wir sind ein erfolgreiches Podcast-Paar. Wir sind im Grunde genommen der erste Ehe-Podcast ever gewesen. Und was ich dir bislang noch nicht verraten habe, manchmal, also ich weiß, wir haben ja ein besonderes Verhältnis. Also du bist ein Comedian, ich habe dich gemacht, im Grunde bin der starke Mann hinter dir.
Ja, das stimmt.
Und ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, für den Fall, dass es bei uns nicht mehr reichen sollte, schreibe ich nachts in der Nacht über Instagram andere interessante PodcasterInnen an und mach denen Komplimente, um einfach mal vorzubauen, falls es eines Tages mit uns nicht mehr läuft, dass ich dann darauf zurückgreifen kann und immer mit so ein paar Leuten mich schon gut stelle. Und weißt du, was mein Anmachspruch ist immer?
Ja.
Ich sage, hey, du hast eine super Präsenz. Mir gefällt deine Präsenz. Schreibe ich anderen Leuten. Und das funktioniert total, weil ich bin natürlich absolut keine Autorität, aber dadurch, dass ich das Leuten initiativ einfach sage, denken sie, ach guck mal, ich habe eine Präsenz. Ich bin was Besseres als alle anderen. Und eines Tages werde ich mir einen Podcast-Partner angeln oder vielleicht auch als Manager tätig werden und kann mir dann aussuchen, wen ich anschreibe, weil ich so vielen Leuten nachts um 3 bei Instagram schreibe, hey, du hast eine super Präsenz.
Oh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch unterwegs, suche mir auch neue Partner, falls es doch noch zwischen uns kriselt. Weißt du, was ich nämlich heute Abend mache? Ich gehe heute Abend essen mit Berlin verliert einen seiner stärksten und schönsten Söhne, und zwar Daniel Ryan Spalding, der jetzt in 7 Tagen wirklich nach New York abhaut und diese Stadt verlässt. Und ich will ihn heute nochmal zum Essen einladen. Jetzt frage ich dich. Er sagt, I'm up to everything. Wo gehe ich mit ihm hin?
Sollst du das mit Daniel Ryan Spalding?
Der ja auch jemand wäre, mit dem ich mir eine spätere Podcast-Karriere, weil wir dann auf Englisch reden müssten. Das wäre für alle nochmal ein ganz anderes Level an Unterhaltung.
Also mit Daniel kannst du auf jeden Fall gehen in ein gutes Restaurant. Ich glaube, es würde ihn sehr freuen.
Ja, glaube ich auch.
Also er ist, glaube ich, jemand, den man mit gutem Essen begeistern kann, auch vor allen Dingen, wenn es nicht so, also nicht zu Schweinske oder sowas. Ey, übrigens, ich dachte, das wäre ein Witz, dass es Schweinske gar nicht mehr gibt. Und dann bin ich durch Hamburg jetzt
gefahren. Ja, gibt's voll viele in Schweinske.
In Hamburg gibt es total viel Schweinske. In Bremen ist das wieder zu. Im Viertel hat niemand Schweinske. Gibt's alles nicht mehr. Aber in Hamburg gibt's das noch total. Aber so ein feines Restaurant oder so wirklich so eine Wellness Bio-Veggie-Küche oder so ein guter Asiate da in Charlottenburg oder sowas, Kantstraße. So ein guter Chinese, guter Japaner oder sowas.
Das ist auch nicht schlecht, ein guter Jap. In 893, ist so teuer, aber ach, ich muss auch ein bisschen sparen, ich kann nicht immer so.
Aber grüß ihn mal ganz lieb, er sieht von Video zu Video besser aus. Unglaublich. Bin sowas von neidisch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir ein Magenband zulege.
Ja,
ich
so,
damit jetzt, in der Hoffnung, dass ich
besser aussehe. Aber auch sein Gesicht, der sieht ja auf einmal aus wie so ein Mord. Ich habe ja Daniel wirklich noch kennengelernt in seiner schwergewichtigen Phase. Und es war so sehr, ohne dass ich jetzt hier darüber urteilen will oder sonst irgendwas, dass man sich dann schon Sorgen gemacht hat, tatsächlich. Und er hat mir aber die ganze Zeit davon erzählt, dass er das gerade plant. Und er sieht einfach so unglaublich gut aus. Es ist wirklich jedes Mal, ich sage ihm auch jedes Mal, dass ich das irgendwie, ich bin jedes Mal noch geschockt, wenn ich ihn sehe, weil ich ihn halt noch aus einer ganz anderen Phase seines Lebens kenne. Ja, wir machen uns heute einen schönen Abend nochmal, da freue ich mich auch drauf.
Ja, liebe Grüße.
Auch ganz tolle neue Nachricht, muss ich kurz unbedingt mit dir drüber reden. Mhm. Haben ja alle Prozesse gewonnen. Ganz großen Glückwunsch an Rammstein, die jetzt wieder auf Tour gehen. In Originalbesetzung, wo ich dann auch so, ist ja auch nichts passiert. Till Lindemann hat ja eine reine Weste. Kann man sagen, die Anwälte haben das ja irgendwie für uns alle geklärt, dass wir da auch wirklich nichts sagen dürfen. Und alle anderen sind jetzt schuld. Und die Rammstein-Fans können sich jetzt auf die Fahne schreiben, ja, das ist doch völlig okay, wenn man seine Fans ganz freundlich bittet, noch vielleicht irgendwo Backstage mit hinzugehen. Und auch wenn man schon 60 ist oder so, von einer 19-Jährigen sich vielleicht oral befriedigen lässt unter der Bühne. Einer aus der Band hat sich schon dagegen geäußert gehabt. Der Drummer Christoph Schneider hat gesagt, ja, stimmt, er hat sich von unserer Band schon vor langer Zeit irgendwie abgewendet, beziehungsweise fährt er seinen eigenen Film, aber ich glaube, den haben sie wieder eingenordet, weil die gehen in Originalbesetzung auf Tour. Scheiße, jetzt ruft hier jemand an, der unten auf mich wartet, Jan.
Was machen wir denn da jetzt?
Ich muss kurz, das nervt mich jetzt. Ich krieg nämlich jetzt gerade was angeliefert hier, eine Gitarre. Können wir kurz eine
Minute? Machen wir eine kurze Pause. Scheiße. Olli kriegt kurz eine Gitarre.
Ja, für die Tour. Ich krieg jetzt eine neue Akustikgitarre.
Dann packst du die bald gleich mal bitte aber auch in der Sendung.
Vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt aufgehört habe zu reden, da wird das Thema.
Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Ja. Ich bin sofort wieder da, ja. Ja, und da bin ich schon wieder. Guck mal.
Jetzt möchte ich mal die Gitarre aber auch sehen, auf die du jetzt gerade da gewartet hast. Zeig mal bitte.
Na, die habe ich unten jetzt gelassen. Ich habe eine Ibanez-Gitarre. Tatsächlich
Hallo, für die Tour. Ja, hallo. Das Beste, ja. Aha.
Die auf meiner Tour das erste Mal präsentiert wird. Ich brauche nämlich eine neue Akustik-Tour, Gitarre. Die alten sind alle langsam gut durch. Ich bin auch der Musiker mit den wenigsten Instrumenten, ganz ehrlich. Ich habe 4 Akustik-Gitarren, die noch funktionieren, was relativ wenig ist, muss man sagen. Andere haben so irgendwie 200 oder ähnlichen. Und jetzt habe ich aber eine 5. dazu bekommen und freue mich auch darüber. Jetzt habe ich mich gerade so in Rage geredet gehabt davor über, ich hoffe, das ist, es war jetzt sehr ungefiltert, was ich da gerade gesagt habe. Ich muss dir aber eine Sache sagen, was mich einfach wirklich an dieser ganzen Nummer so ankotzt, sind diese Fans, die alle Frauen als Lügner beschuldigen, die sowieso davon ausgehen, ey, die wollen das doch, die sind 18, die sind selbstbestimmt. Nein, du bist einfach noch nicht selbstbestimmt als junger Mensch. Und das hat auch nichts immer mit dem Eintritt der Volljährigkeit zu tun. Und es gibt genug Menschen und vor allem Frauen, die bereuen, was sie in jungen Jahren gemacht haben, weil sie von Männern suggeriert bekommen haben, das ist jetzt das coole Ding, das hast du zu tun. Und es gibt genug Leute, und das siehst du auch immer wieder, Frauen, die sehr spät in die Öffentlichkeit gehen mit irgendwelchen Sachen. Und dann ist es nicht mehr möglich, das zu verfolgen. Aber ich frage mich auch, warum über 20 Jahre später, 10 Jahre später, das immer noch so in sich trägt. Natürlich, weil er einen Schmerz hat, weil ihn das beschäftigt. Und das beschäftigt ihn mehr als dem Typen, der das alles angestellt hat, der das alles gemacht hat, der weitermachen kann mit all dem, was er machen kann, weil er irgendwie in der Rechtsprechung, weil unsere Rechtsprechung ihn einfach beschützt davor. Das kann man moralisch aber auch alles sehen. Ich glaube jedenfalls, dass vielleicht meine Genugtuung, dass die jetzt nur noch Verarschlöchern in Deutschland spielen. Wirklich nur noch den rudimentären, dummen Leuten, die wirklich der Meinung sind, Frauen sind so, Männer sind so und das gehört sich so. Ich bin da echt irgendwie wütend drüber, dass von keinem, außer von Christoph Schneider, dem Drummer, was ich damals sehr sympathisch fand, irgendwie mal eine Stellung zu kam. Weil das ist immer noch keine Maschine, das sind 6 Leute, die mal angefangen haben, irgendwie als Band Musik zu machen, dann zu so einem Produkt worden, zu so einer Monstermaschine und dann nicht mehr rauskommen. Das ist jetzt einfach so. Kann man geil finden, ich nicht.
Olli, wir machen einen kleinen Schnitt, weil wir haben vor ein paar Tagen eine Mail bekommen von Thomas, die haben wir schon angekündigt eigentlich, dass wir die vorlesen wollen.
Ja,
das haben wir nicht gemacht. Jetzt machen wir mal einen ganz harten Cut und lassen dieses Thema mal kurz an der Seite liegen. Und wir
werden ich will auch nicht nochmal darüber reden. Das wollte ich jetzt einmal.
Aber spätestens, wenn dann wieder irgendwas passiert, wir werden da nicht drum herum kommen, das immer mal zu thematisieren, weil ich das natürlich sehr beschäftigt und so ein bisschen klingt da auch durch, so ein bisschen der enttäuschte Fan, der sie auch gesehen hat von Anfang an und dem das alles so über den Kopf gewachsen ist. Die sind einfach dir entwachsen, so ein bisschen.
Ja, eigentlich sind die, man hätte das den Braten schon riechen können bei diesem Porno-Video, ganz ehrlich. Und da gibt es immer so Leute, die sagen so, ey, lass ihn doch, er kann doch machen, was er will, ist doch frei, ist doch Kunst, ihr seid alle voll die bornierten Spießer, ja, ist frei, ist Kunst, wenn du deine Fans fixst, ist voll geil, ist voll, sorry, es regt mich derbe auf, macht mich derbe aggressiv, der Typ, keine Ahnung, hätte ich alles anders gedacht, fand ich mal richtig cool, wahrscheinlich auch blauäugig, weil man ab und zu denkt, geil, hier gönne ich euch, ihr seid hier aus da, ihr kommt aus tiefsten Provinz oder was immer, aus Berlin ist ja für mich auch Provinz, aber egal.
Wir widmen uns mal wieder was Positives.
Ja, eine super Mail und wirklich ein interessantes Thema.
Genau.
Habe ich dir zugeschickt.
Der Thomas Sommer schreibt, lieber Olli, kürzlich bin ich über ein Thema gestolpert, welches du gerne mal mit Jan besprechen könntest, um mal auch wieder eure kulturpolitische Expertise hervorzuheben. Vielen Dank. In letzter Zeit, schreibt der Thomas, hört man häufiger von sogenannter Neukontextualisierung von Denkmälern. Für die Neukontextualisierung des weltgrößten Bismarck-Denkmals in Hamburg wurde zum Beispiel erst unlängst vom Kultursenator in Klammern SPD ein Wettbewerb ausgeschrieben. Leider und zur Freude der AfD konnte sich selbst der sehr gute Vorschlag, Bismarck ein Laserschwert in die Hand zu montieren, nicht durchsetzen. Offenbar hatte sich das Amt für Denkmalschutz quergestellt. Dabei hatte Bismarck 1990 immerhin schon mal für eine Weile das Gesicht von Helmut Kohl und später auch eine Ziege auf dem Kopf. Österreich dagegen ganz aktuell überrascht mit Taten. Das Denkmal des umstrittenen ehemaligen Wiener Bürgermeisters Karl Luger wird 2024 um 3,5 Grad nach rechts geneigt, um die geneigten Betrachter zu irritieren und an seine rechte Gesinnung eben in diese Richtung zu erinnern. Ein Kunststudent, der mittlerweile eine Popband gegründet hat, hatte bereits vor 13 Jahren diese Idee und nun wird sie für 500.000 Euro umgesetzt. Das nicht ohne Protest von Bürgern, die eine solche Summe lieber in andere Maßnahmen investiert sähen, als in die Neukontextualisierung eines Denkmals.
Denkmals,
ja. Das Bewerfen der Statue mit Farbbeuteln habe sich ja in der Vergangenheit bereits bewährt und koste fast nichts.
Das stimmt.
Wenn man am Wiener Ring, an diesem Stadtring, da ist das, ich glaube, im Osten der Stadt, also an der ehemaligen Stadtmauer steht das Luger-Denkmal, das ist eigentlich immer voll mit irgendwelchen Farbbeuteln. Nun frage ich mich, fragt der Thomas weiter, wie steht ihr dazu? Ist das Geld gut angelegt? Was würdet ihr mit 500.000 Euro machen? Und was ist mit Bismarck? Allein der Wettbewerb hatte 250.000 Euro gekostet und es ist immer noch nicht neu kontextualisiert. Und lustigerweise, Olli, als ich in Hamburg war und mit dem E-Scooter langgefahren bin in St. Pauli.
Hast du das Bismarck-Denkmal gesehen?
Habe ich das Bismarck-Denkmal gesehen und wollte mit dir auch darüber sprechen, weil es auch in Köln nicht das weltgrößte, aber auch ein sehr großes Bismarck-Denkmal gibt am Rhein in Köln-Marienburg. Und Bismarck-Denkmäler, wisst ihr, ne, gibt es glaube ich in vielen Städten, dieser große...
Kennst du alle.
Aber auch geil, das Weltgrößte steht in Hamburg. Das Weltgrößte interessiert niemanden, Alter,
außerhalb von Hamburg.
Interessiert einen niemand das fucking weltgrößte Bismarck-Denkmal. Naja,
da war ja mal eine Ziege auf dem Kopf, das steht glaube ich auch noch im Text, oder sowas ähnliches. Die hatten eine Zeit lang auf dem Kopf von dieser Bismarck-Statue eine Ziege montiert gehabt, glaube ich.
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, die Idee total edel, so eine organisierte Neukontextualisierung langsam mal anzustreben. Ich Ich finde auch die Idee gut, mal über die Hindenburgstraßen nachzudenken, die es überall in Deutschland gibt und sowas. Ab und zu muss man schon mal sagen, auch also wer über Rammstein herfällt, der sollte auch bei Hindenburg nicht schweigen. Hat viel schlimmere Sachen gemacht, als sich irgendwie von ihm unter ergebenen Fans unter der Bühne einblasen lassen im weitesten Sinne. Mhm. Also Hindenburg war da noch mal krasser drauf als Till, selbst krasser drauf als Till Lindemann. Und ich finde auch bei Bismarck.
Komm, kannst du nochmal zurück? Was denken eigentlich die Fans, nachdem sie ihm einen geblasen haben? Das muss man, okay, kommen die unter der Bühne raus und sagen, yes, I did it, Alter, ich hab's gemacht. Ganz, sorry, okay, weiter, mach du weiter.
Ja, also ich finde, das organisierte Neukontextualisieren ist immer so ein bisschen schwierig, weil du dich natürlich dann politisch versuchen musst durchzusetzen in so klassischen Gremien, also Straßennamen umbenennen, das gibt's ja in jeder Gemeinde eigentlich, führt immer regelmäßig zu Diskussionen. Und diese riesengroßen Bismarck-Dinger, die einfach da in der Gegend rumstehen, auch da gibt's viele Leute, die sagen, ja, ich find's nicht schön, aber es würde mich auch nerven, wenn das jetzt bunt angemalt wäre oder sowas. Also da ist man sehr schnell in so ganz vielen Empfindlichkeiten drin. Deswegen bevorzuge ich eigentlich die anarchistische Neukontextualisierung, also das Farbbeutelprinzip. Und ich sag mal, das Karl-Luger-Ding, das hätte man auch, glaube ich, ohne 500.000 Euro um 3,5 Grad nach rechts neigen können. Einfach nachts mit einer Planierraube und ein paar Packbändern fährst du einfach mal hin, so eine spontane Antifa-Gruppe oder wer auch immer da Lust drauf hat. Oder Bürger zur Verschönerung Wiens, die das einfach mal selber Hand anlegen. Das muss man nicht alles organisiert machen. Ich finde auch, Farbbeutelwurf auf Bismarck-Denkmäler ist erstmal eine vorübergehende Maßnahme, die ich jetzt nicht ablehne. Auch das orange Brandenburger Tor. Also auch mal rauszufinden, wie offenporig da der Sandstein wirklich ist. Das finde ich erstmal eine spannende neue Herangehensweise. Das ist ja nicht für immer. Und ich finde es immer gut, wenn man Denkmäler irgendwie versucht, in einen neuen Kontext zu stellen und jetzt es irgendwie in Frage zu stellen.
Jetzt fragt er uns ja, ob wir uns was uns einfällt. Welche Denkmäler würdest du denn angehen? Hättest du eine Idee?
Also ich finde das prinzipiell, also ich finde zum Beispiel die Neukontextualisierung beim Kölner Dom. Also in meiner Wahlzwangsheimat Köln gibt's ja diesen riesengroßen, nach einer Chartshow von RTL 2 benannten Klops in der Mitte, The Dome. Erst war es eine Chartshow, jetzt ist es eine Kirche. Und diese riesige Kirche, die da viele hundert Jahre gebaut wurde, ist ja durch dieses unglaubliche, erstmal furchtbare Umfeld, der Bahnhof, die Domplatte, die Fußgängerzone bereits.
Glänzt gar nicht mehr, kann gar nicht mehr glänzen.
Ist im Grunde genommen schon neu kontextualisiert. Dann hat der Zweite Weltkrieg in Köln auch, sag ich mal, viel neu kontextualisiert. Also da die Stadt drumherum wurde komplett wegkontextualisiert und neu hin kontextualisiert. Beim Bismarck-Denkmal in Hamburg ist das aber so, das ist so gesetzt in diesem, auf diesem Hügel, in diesem Park, da kam keine Bombe ran. Ich finde auch, man sollte ihm die Visage wegmeißeln, was Neues reinholen. Vielleicht dieses Ding, was die Taliban gesprengt haben in Afghanistan.
Manfred Krug. Weil er hat ein bisschen, ganz ehrlich, wenn du ein bisschen was wegmeißelst, kannst du das Gesicht von Manfred Krug in Bismarck reinmeißeln.
Ja,
und dann hätten wir das,
sehr
dann hätten
Idee.
Wir in Hamburg das größte Manfred Krug-Denkmal.
Denk mal darüber nach. Und auf dem Schwert werden die Titel aller Tatorte von Manfred Krug eingemeißelt, vorne drauf.
Genau, und dann gibt's unten noch so einen Knopf und dann kommt irgend so ein Song von ihm, von früher, die er da gesungen hat. Ey, da, ehrlich, why not?
Ja, und also aus dem Kopf kommt dann so eine Art Glockenspiel raus und dann werden die besten Songs von ihm und Charles Brauer werden dann zusammen abgespielt aus dem Kopf. Finde ich eine ganz gute Idee. Also eine ganz andere Person.
Oder in Berlin, die Siegessäule, wird die größte Dönerspieß der Welt. Wenn du das ganze Ding ummantelst, weißt du was, einmal für einen Monat wird es ummantelt.
Ja,
ne?
Aber Chris,
und zwar hier von dem besten Dönermann in Berlin. Und der macht das hier, ich weiß nicht, 20 Meter hoch. Und das ist, oben ist Hähnchen, in der Mitte ist hier Kalb und unten ist vegan oder umgekehrt. Und dann kannst du da immer überlegen und dann schneidest du es ab und das riecht, und dann riecht das da am Straße des 17. Juni überall nach so leckerem.
So, und pass auf, jetzt kommt's. Und die wird auf den Kugellager gestellt, die Siegessäule, und dann wird die, dann wird die von so ein paar Hanomax wird die mit so Ketten, die immer im Kreis am Stern im Kreis fahren und drehen dann quasi den Spieß im Kreis von den Augen, weißt du, wie so Schlepper, wenn die fahren immer im Kreis um die Säule rum und drehen den Spieß dadurch.
Autokorso, ja. Sozusagen um den Spieß. Autokorso um den Spieß. Auch ein guter Titel für die Sendung.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, dass die Siegessäule, die wurde ja schon mal versetzt, die stand mal zwischen Kolloper und Reichstag auf der Wiese, wo jetzt immer die Junkies abhängen und die Politiker vorm Reichstag, da stand mal die Siegessäule, die wurde schon versetzt, ich glaube vom Führer selbst, der hat diese große Achse da reingeschlagen in die Stadt, wollte er machen.
Es ist immer noch das witzigste Video, fällt mir bei Spieß gerade ein. So ein Rapper, der so auch so Beef öffentlich ausgetragen hat und so eine Kamera brüllt zu so einem anderen Rapper. Ab jetzt ändert sich der Spieß. Alter, ab jetzt ändert sich der Spieß.
Und ich, oh, der Satz ist einfach
Hause Turntables, ja. Hause Turntables, Hause Turntables. Aber
jetzt ändert sich der Spieß.
Ja, aber ich finde diese Bismarck-Rumsteherei, also in Köln-Marienburg zum Beispiel, das ist auch, das wird einfach neu kontextualisiert durch die ganze Hundescheiße, die da rum, und durch die ganzen, komischerweise immer in so bürgerlichen Stadtteilen stehen diese Bismarck-Dinger rum, und ich glaube, es gibt auch so Burschenschaften, die es immer noch geil abfeiern und ab und zu heimlich Fackelmärsche drumherum veranstalten, weil sie Bismarck irgendwie immer noch geil finden.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich Bismarck jetzt, also historisch betrachtet, auch nicht komplett scheiße finde. Ich finde, ich habe mal auf diesem Bismarck-Ding,
es gibt das Kampfschiff, alles von ihm ausgedacht.
Nee, seine Liebe zu Hunde, seine Liebe, nachdem seine Frau gestorben ist, und natürlich auch wirklich zu bedenken, das ist in einer, egal, Sozialstaat gegründet und so, ist jetzt ein Mann, den du vielleicht historisch betrachtest, natürlich jetzt auch verurteilen kannst, auch viele Sachen gesellschaftlich gemacht hat und mir menschlich, was ich so gelesen habe, Teile der Biografie, nahe ist, weil er ein schwermütiger, die zorniger teilweise, aber hundeliebender und seiner Frau alles ergebener Mann war. Das muss man auch
sagen. War Otto von Bismarck der Olli Schulz des 19. Jahrhunderts?
Der Allzeit.
hätte er einen Podcast gehabt im Jahr 1875?
They call me Otto. Vielleicht der flatte Film. Ey, hast du gesehen das Foto von Didi Hallervorden und Otto Walkes? Mhm. Habe ich dir geschickt.
Habe ich gesehen.
Beide zusammen.
Hast du mir auch noch die Einlassung von Didi Hallervorden zum Nahostkonflikt, hast du auch noch gesehen?
Nein.
Ja.
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Er ist auf der Seite der Palästinenser. Weil so ein Massaker mit 1000 Toten, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Didi Hallervorden ist der alte widerständige Typ wie immer. Ey, aber nee, ich finde es total spannend. Ich finde Neukontextualisierung, finde ich, ist total richtig. Ich finde die organisierte, in eine Struktur gegossene Neukontextualisierung eigentlich schwierig. Und ich bin da ehrlich gesagt, wofür gibt's denn Graffiti? Also wenn nicht dafür. Die Neukontextualisieren die Städte, Menschen, Sprühkunst, warum nicht freigegeben? Bismarck wird freigegeben. Einfach macht doch damit, was ihr wollt, könnte man ja mal sagen. Wenn einfach mal das Ordnungsamt eine Woche gezielt wegguckt.
Ich würd's cool finden, wenn man was Kreatives, weil die Dinger werden alt, grau stehen wie alte Monumente, egal ob es jetzt positiv oder negativ belegt ist, stehen da diese Steinklötze überall rum. Und wenn man da irgendwie zeitgemäß sich was überlegt, bunt anmalen, was weiß ich, finde ich schon mal eine ganz gute Idee.
Wir haben,
und bei einigen Sachen kannst du echt gute Sachen mitmachen.
Wir haben in Bremen den alten Elefanten, der ja auch auf die, also Bismarck vor allen Dingen wegen seiner kolonialen Ambitionen, also Deutschland zur Weltmacht ausbauen und da echt viel Unrecht recht getan und so. Das ist das, was man ihm hauptsächlich oder unter anderem vorwerfen kann.
Richtig, auch zu Recht. Also, aber das ist ja auch damals, wie gesagt, dem Menschen genauso, wie wir in Zeiten leben, wie ich darüber geredet habe, wo der Mensch sich vielleicht nicht im Klaren drüber war, was er da macht, und das ist Rassismus. Also ich glaube nicht, dass den Menschen damals, sondern die dachten ja noch, das ist Förderhilfe, wenn wir nach Afrika gehen und denen die Bodenschätze klauen. Mit dem Bewusstsein, das ist genauso, dass Menschen einfach nicht das Bewusstsein und sonst was haben. Deswegen kann ich das nicht mit Zorn, sondern mit, also so versuche das zu verstehen, warum das so war, auch wenn ich es nicht verstehe in der heutigen Zeit.
In Bremen gibt es hinterm Hauptbahnhof auch so ein Kolonialdenkmal, den alten Elefanten aus Backstein gebaut, zwischen...
Hast du doch mal einen Bericht drüber gemacht?
Genau, auch der Versuch, das neu zu kontextualisieren. Also so ein bisschen das mit neuem Inhalt zu füllen, und ich finde das eigentlich spannend. Ich finde Straßennamen, da bin ich viel rigoroser. Also ich finde einfach, es muss heutzutage in Deutschland keine Adolf-Hitler-Straße mehr geben. Also zumindest in den nächsten 15 Jahren, bis die AfD die ersten wieder einführt dann. Aber
der Theodor-Heuss-Platz hieß noch bis 1947 Adolf-Hitler-Platz. Da waren die echt, das also, ich glaube, die hatten auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin andere Sorgen. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das bewusst so war. Aber das haben die dann erst spät gemerkt und dann, das Schild, mit dem müssen wir auch nochmal eins
werfen. Wahrscheinlich, weil dann drumherum alles Trümmer waren, und wenn du dann inmitten einer Trümmerwüste stehst und dann siehst du da noch das Adolf-Hitler-Platz-Schild, dann denkst du, ja guck mal, das hat er uns alles beschert, und wenn du jetzt heute da den Theodor-Heuss-Platz, diesen wunderschönen Platz an der TU, ist ja wirklich herrlich da. Ist das nicht ein toller Platz? Oh, da fahre ich so gerne im Kreisel immer rum.
Das ist wirklich eine beschissene Plätze. Obwohl, ich muss sagen, ich stehe am Alex und gucke mir da die Häuser immer noch an und denke, oh, das ist eigentlich so hässlich. Ja. Alles, ne, Alex.
Aber
dafür gibt es auch
wunderschöner Ort. Bist du beim Bismarck, also wie ist denn deine Haltung? Wirst du dir was überlegen dafür, für den Bismarck in Hamburg?
Ich finde das gut, wenn man da mal mit was macht, weil ganz ehrlich, das ist da so ein Platz dahin, da geht keiner hin. Das Einzige ist, dass es manchmal so ein bisschen so ein Schutzort für Obdachlose ist, da schlafen viele Obdachlose drumherum. Ansonsten, in den 90er Jahren, wo ich viel auf der Reeperbahn war, ist man nie zum Bismarck-Denkmal gegangen. Und wenn man mal hingegangen ist, war man schockiert, dass keiner da war. Also es gibt kaum Leute, die sich das angucken. Es hat jetzt auch nicht so eine Bedeutung. Man sagt dann nochmal aber auch nur so, oh, guck mal, das ist der Bismarck und so. Und natürlich hat er, so habe ich das von meinem Opa gelernt, wo er noch ein hohes Ansehen hatte, mit dem ich ja viele Jahre verbracht habe, mein Opa, der fand den Bismarck noch toll. Das hat natürlich alles auch, so umso mehr der Zahn der Zeit voranschreitet, umso mehr erkennt man halt auch andere Sachen, Kolonialismus und ähnliches da drin in seiner Politik. Ich würde es gut finden, wenn man den zum Beispiel mal bunt anmalen würde. Wenn der mal so Olivia Jones-mäßigen Style kriegen würde. Komm, die ist ja auch schon so eine, die ist ja neben Bismarck die zweite Macht. Das muss man sagen, die hat ja alle Läden da inzwischen.
Ja.
Oder was weiß ich, oder die Beatles, dass da den Kopf von Ringo Starr da raufkommt.
Das wäre so geil. Ja,
das wäre wirklich das Allergeilste.
Oder ist es so ein wechselndes Ding, dass du oben einfach immer mit Projection Mapping vom Hochhaus von gegenüber, wird da immer wechselweise ein anderes Gesicht rangeworfen, sodass du gar nicht, das musst du gar nicht umändern. Durch die Projektion kannst du es ja komplett verändern. Sodass das jeden Abend ist das ein anderer berühmter Hamburger oder Hans Albers meinetwegen oder Conny Littmann. Da kann die, jeden Abend kann ein anderes Gesicht drauf sein.
Jan Fedder.
Da muss man
so viel. Helga Fedder.
Aber bei Jan Fedder muss man auch gucken, dass man die Füße originalgetreu macht. Da hat er so schlimme Füße gehabt immer.
Wirklich?
Ja, kennst du die Berichterstattung, dass die Füße von Jan Fedder schon angefangen haben zu faulen, bevor er gestorben ist? Ja, das ist so ganz schlimme Füße gehabt. Ja, habe ich mal gelesen in der Boulevardzeitung. Jan Fedder, schlimme Füße und deswegen immer regelmäßig Fußcremes benutzen, gegenarbeiten. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Alter eine Kultperson zu sein mit schlimmen Füßen. Du kannst nicht mehr vor die Tür gehen. Man unterschätzt die Füße. Die Füße werden erst dann wichtig, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Dann denk.
Ich lass mir ja von meinen jungen Fans unter der Bühne bei diesem Instrumentalteil immer die Füße lecken, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Deswegen ist es total wichtig für mich. Und dann gehe ich wieder. Und dann gehen die Fans aber auch zurück ins Publikum und sagen: Yes, I did it! Ich habe die Füße geleckt
von Olli. Und der Einzige, der was ging, Arne vom Keyboard, hat einmal bei Facebook geschrieben, dass er es nicht gut findet. Aber dann wurde von Olli geghostet und Olli.
Der wurde eingenordet von mir. Der wurde mit Geld zugeschissen, damit er seine Fresse hält und wieder arbeitet, damit er die Maschine
laufen hält. Man hätte es aber ahnen können, Ollis Fußpflegevideos, die jahrelang bei YouTube standen, jetzt sieht man sie im ganz anderen Licht.
Jetzt sieht man sie in einem ganz anderen
Licht. Aber Olli Schulz, es muss schon ein Fußpflegesalon aufgebaut werden unter der Bühne. Jahrelang die Rigger, die wussten das doch alle, dass er immer Fußpflege betrieben wird. Immer wenn Olli, wenn Giesbert ein Solo gespielt hat.
Ja, dann ist er noch unten, hat sich die Füße, hat die Socken
und die von so Fischen, die Hornhaut abknabbern lassen. Oder von so Fans, die er kennengelernt
hat. Genau.
Wir lachen. Macht er alles mit seinem Anwalt, Anwalt
weggeklärt. Habe ich alles mit dem Anwalt geklärt, ist alles okay.
Liebe Grüße.
Ich lasse mir auch immer die Pässe zeigen, natürlich.
Liebe Grüße an die Anwälte da draußen, auch an Ramsch. Das Ding ist, was willst du machen? Also der Anwalt von Till Lindemann ist auch manchmal mein Anwalt. Man muss
mit allen klarkommen. Das ist halt auch gar nicht, weißt du was? Die Anwälte sind jetzt gar nicht mal die ich da so angreife, weil die ihren Job machen müssen. Keine Ahnung, so ist es. Ist natürlich trotzdem eine absolute Machtdemonstration. Umso teurer der Anwalt, umso besser, umso mächtiger der Anwalt, umso.
Nicht umso teurer, umso besser. Kann ich nicht bestätigen. Nee, umso teurer. Umso lauter, würde ich mal sagen, aber nicht umso besser.
Kann sein, ja. Ich habe auch überhaupt nichts gegen diesen Anwalt. Das ist ja auch gar nicht
besser
mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass ich finde, wenn du einfach so lange davon lebst und eigentlich reich geworden bist durch die Menschen, die zu deinen Konzerten kommen. Ich muss es jetzt, sorry, dass ich immer wieder, du kommst dahin, die haben dir eine Menge Wohlstand, ein gutes Leben gegeben, dir die Möglichkeit, das zu machen, was du willst. Und wenn du mit so einer unverantwortlichen Nummer dich einfach da rausdrückst, die Fresse hältst und nach all den Jahren, ich find's ja cool, wenn du keine Interviews gibst, wenn du nicht der Typ bist dafür, ist auch alles okay, vielleicht bist du ja ein introvertierter Typ, der lieber irgendwelche Gedichte schreibt wie Frauen in K.O.-Tropfen, das ist ja mehr so ein Till Lindemann ist ja mehr so ein Introvert. Der Typ, weißt du, der schreibt lieber so zärtliche Gedichte darüber, wenn die Frauen sich nicht mehr bewegen können und so. Das ist ja alles mehr so eine romantische Geschichte. Das habe ich auch alles falsch gesehen. Das ist nämlich jemand, der verliebt sich einfach ganz schnell in die Frauen. Und diese Liebe ist von ganz großer Bedeutung. Und das ist alles, komm.
Komm, mach mal Musik, Olli, ich habe noch ein bisschen Bock, mir die Füße einzucremen. Das war die große Ausgabe. Lass mal kurz dann beschließen, wie wir die Sendung heute nennen. Ich bin ja eine Privatperson, finde ich einen sehr schönen Titel.
Finde ich auch einen super Titel.
Oder? Das war Fest und Flauschig vom 15. Oktober 2023.
Yes.
War eine schöne Sendung, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ach, ich bin irgendwie auch ein bisschen... Es war viel los bei mir. Lust.
Ich liege hier auf dem Bauch zum ersten Mal. Guck mal, wie ich jetzt die Füße hier hinten, wie so Pippi Langstrumpf auf dem Bett sehe ich aus. Siehst du die nackten Füße da hinten baumeln?
Sieht ganz süß aus.
Hallo.
Komm, ich gehe nochmal in, soll ich nochmal ins Live gehen? Nee, ja, ich will nochmal ein Foto von uns.
Mach mal ein Foto von uns beiden, wie wir hier, wie wir, schöne weiße Bettwäsche. Ich mach nochmal die Füße so und noch hier so ein Po hoch. Ist doch so eine komische, einfach sweet. So. Jetzt haben wir noch Foto gemacht zum Schluss. Ja. Liebe Leute, das war Fest und Flauschig
jetzt für diesen Sonntag.
Was immer ihr jetzt tut, ne? Bleibt entspannt, versucht immer das Gute zu sehen. Versucht die Wege zu gehen, die euch voranbringen. Hängt nicht an dem alten Zopf. Einfach mal was Neues ausprobieren. Nur so geht's voran. Keine Angst haben vom Great Reset, sondern jeden Tag ab und zu mal kleine Neustarts wagen. Mal neue Gedanken denken. Mal was Richtig. Neues versuchen und niemals den Mut verlieren, ist das Allerbeste. Weil nützt ja eh nichts. Am Ende nützt es eh nichts. Es trifft uns das gleiche Schicksal früher oder später. Das ist doch immer noch das Tröstlichste.
Ich habe noch einen Gedanken, Jan, den ich mit dir teilen muss, den mir neulich gekommen ist, dass diese Welt nun mal niemals ganz funktionieren wird, dass das nie alles laufen wird. In dem Augenblick, in dem du oder ich oder irgendjemand, den man liebt, stirbt, wird zwei Häuser weiter trotzdem in irgendeiner Zweizimmerwohnung vom Rechner gerade gewichst. Weißt du, was ich meine? Irgendjemand wichst sich gerade ein, wenn du stirbst. Daran muss man immer denken, an die Absurdität des Lebens. Irgendwo ist einer gerade alleine zu Hause mit heruntergelassener Hose in den Kniekehlen und knüppelt sich ein, während irgendwo zwei Straßen weiter im Hospital einer seiner letzten Atemzüge macht. Das alleine, finde ich, ist die Absonderlichkeit der Welt.
Man kann daraus nur zwei Schlüsse ziehen. Erstens, entweder niemals sterben oder niemals wichsen. Eins von beiden.
Oder niemals aufhören zu wichsen.
In diesem Sinne, okay. Ihr könnt es natürlich auch übertragen auf andersgeschlechtliche Masturbationstechniken. Das ist natürlich synonym.
Zum Beispiel Füße. Mach doch mal mit was Füße.
Steck doch mal einen Fuß in den Po. Gegenseitig.
Das machen wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
Alles klar. Schönen Sonntag.
Schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.